Fritz.
Katrin Thüring.
Heini.
Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen an diesem Dienstagmittag. Die Frage an euch, liebe Berliner, liebe Brandenburger, lautet: Gebt ihr gerade zu dieser Jahreszeit Obdachlosen eure Hilfe? Also geht ihr direkt dahin, wo es wehtut, in Anführungsstrichen, also zum Kältebus fahrt ihr damit? Spendet ihr Dinge oder gebt ihr wenigstens mal einen Euro mehr? 0331 70 97 110, gebt ihr Obdachlosen was? Oder nicht? Ja, aus Überzeugung. Die Überzeugung könnt ihr uns heute auch mitteilen. Herzlich willkommen. Ein wunderbarer Song von The Evener, Fade Out Lines heißt er. Habt ihr gehört hier im High Noon auf Fritz? Herzlich willkommen nochmal. Der High Noon ist die Sprechstunde, in der ihr gefragt seid unter der Telefonnummer 0331 für Potsdam 70 97 110. Heute soll es um Obdachlose gehen und wie ihr euch ihnen gegenüber verhaltet, ob ihr was gebt oder nicht. Es gibt jetzt nämlich eine Ausstellung, das heißt, die heißt Die Unsichtbaren. Im Berliner Hauptbahnhof, wenn ihr da aussteigt, riesengroße Porträts von 60 Obdachlosen, die gezeigt werden, um die Unsichtbaren eben mal sichtbar zu machen. Jetzt die Frage an euch, habt ihr, also gebt ihr was, ne? Also wenn ihr einen Obdachlosen seht, gerade bei der Kälte, wird da schon mal das Herz irgendwie weich und ihr holt mal einen Fünfer raus oder 50 Cent oder gebt was zu essen oder so? Oder kommt es bei euch nicht vor? 0331 70 97 110, vielleicht hat der ein oder andere von euch sich sogar schon mal mit einem dieser Unsichtbaren, also der Obdachlosen, unterhalten, hat eine Geschichte dahinter erfahren. Habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, mit ihnen zu sprechen? Wie geht's ihnen? Warum sind sie da, wo sie sind? Wenn ihr da Geschichten habt, die würde ich natürlich heute auch sehr, sehr gerne hören. Christoph ist der Erste, ruft an aus Rhino.
Ja, hi.
Hallo Christoph.
Ja, bin unterwegs, komme aus Rhino, aber bin jetzt unterwegs, ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen was dazu sagen. Also ich bin auch so eher der Typ, der so auch gerne was gibt, aber halt kein Geld. Weil ich der Meinung bin, dass manche von den Leuten halt das Geld gleich umsetzen in Alkohol, Drogen, also bin ich nicht so ein Fan von, aber halt so was zu essen, trinken und so. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gearbeitet und da hat man halt noch viel mit den Leuten zu tun, die halt auf der Straße sitzen und ja, also ich bin der Typ, der gerne was gibt. Aber ich finde auch gerade so in Deutschland, ihr macht ja auch viel Werbung dafür bei euch. Bundeswehr, finde ich, könnte auch mehr machen für diese Menschen im Winter, weil ich finde, das ist so ein großer Verein und gerade für die Deutschen an sich. Hier sind Leute in Deutschland, die frieren unter den Brücken im Winter und haben nichts zu essen. Und da könnte der Bund ruhig mehr machen, finde ich.
Und was genau könnten die machen? Ich weiß gar nicht, ob die nicht was machen.
Zelte aufbauen, ja, ich denke mal, die werden schon machen. Aber ich denke mal, die könnten auch ein bisschen mehr präsent sein. Gerade wenn kalte Winter sind, Zelte aufbauen, so Wärmehallen, Essen verteilen. Und ich kenne ein paar Leute vom Bund. Und wenn ich so manchmal höre, was die dann ganz da machen, die werden dafür drumstehen bezahlt. Und das finde ich echt traurig, da wir die einen Haufen kaufen Kohle, um bei Staatsempfängen einfach nur stillzustehen. Und wenn man das so hört und man weiß halt, dass hier im Winter Menschen in Deutschland unter der Brücke so ja erfrieren, finde ich ganz schön traurig eigentlich.
Und du findest, die Bundeswehr könnte das als Aufgabe im Winter übernehmen, denen zu helfen?
Nicht komplett. Ich meine mal klar, Nächstenliebe ist irgendwo ein großes Thema und da sollte auch jeder weiter dazu beitragen. Aber ich finde, die könnten ruhig mehr machen. Also ich meine mal, wie wir diejenigen Leute in Ausland einsetzen, um in anderen Ländern zu helfen, finde ich auch alles vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, die könnten auch in Deutschland mehr machen. Gerade für die eigenen Leute. Weil das heißt auch in der Werbung, Bundeswehr dient Deutschland und gerade den Deutschen sollte man sagen, irgendwo helfen. Ich finde, man zeigt zwar mal Präsenz bei Staatsempfängen, wie gut es Deutschland geht, aber ich meine mal, wenn da 150 Obdachlose stehen und dann mal jemand sieht, wie scheiße manchen Leuten in Deutschland geht, macht das auch vielleicht ein bisschen Sinn, oder? Also.
Du, die Frage können wir gerne weiter rausgeben. 0331 70 97 110. Seht ihr es so wie Christoph, dass den Obdachlosen einfach mehr geholfen werden könnte, auch von der Bundeswehr, weil die sowieso so wenig zu tun haben.
Die sind medizinisch ausgestattet. Die werden, sagen wir mal, durch uns bezahlt, durch den normalen Steuerzahler irgendwo auch mitbezahlt. Also könnte davon vielleicht auch ein bisschen mehr geben. Das ist meine Meinung. Also würde ich mal so sagen. Und die haben auch die technischen Möglichkeiten, die technischen, medizinischen Möglichkeiten, aber zu machen. Also
Christoph, aber jetzt nochmal zurück. Sagen, du selbst hast oft was gegeben, ne? Aber kein Geld. Wie rechtfertigt, also wie haben die Männer und Frauen reagiert, wenn, also hast du dann Brötchen gegeben oder hast du was Neues gekauft oder?
Ich habe mir auch teilweise was Neues gekauft, ja. Wenn ich dann rausgekommen bin, auch so gerade in kälteren Jahreszeiten so, oder mal einen Kaffee mitgenommen, wenn man merkt ja, ob die Leute, sagen wir, da total steif irgendwo in der Ecke hängen oder halt jemand sympathisch rüberkommen oder auch die gerade den Straßenfeger verkaufen oder so, habe ich dir nochmal eine Zeitung abgenommen, auch wenn ich da mal mehr oder weniger nicht wirklich gelesen habe, aber da habe ich zwar dann auch Geld gegeben, aber wenn die Leute halt sympathisch rüberkommen und einen vernünftigen Eindruck machen, dann ist das irgendwo, also nicht gerne was.
Und die Reaktion auf Essen geben war auch immer gut, also es war nicht so, dass die gesagt haben...
Bis jetzt, die haben immer ja genommen, klar, also auf jeden Fall, ja. Ich komme ja aus der ländlichen Region und da hat man so mit den Leuten nicht so viel zu tun, also gerade in Berlin, finde ich, ist es schlimm. Viele wollen auch keine Hilfe annehmen, wenn man das so mitbekommt, aber viele haben halt auch derbe nötig.
Und sag mal, kein Geld gibst du, damit sich die Menschen keinen Alkohol und keine Drogen kaufen?
Ja, die Leute sind immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich. Manchmal, vielleicht, die kommen eben auch so freundlich rüber, dann gebe ich halt gerne, aber ich weiß nicht, was die halt, wenn ich den jetzt einen Zehner gebe und die rennen dann gleich zum nächsten Städti oder sonst was und holen sich da ein paar Bier und knallen sich die eine Birne, obwohl sie vielleicht was zu essen dringender hätten, weiß ich nicht, ist irgendwo ein bisschen doof, das immer so abzuschätzen. Dann gebe ich lieber was zu essen, was denen, denke ich, mal auch irgendwo hilft. Ich gebe auch alte Klamotten.
Also willst du die ja auch ein bisschen erziehen, ne? Wenn man, also so ein bisschen wie Oma, die, von der kriegt man 50 Euro zu Weihnachten und die sagt, aber warum kaufst du den Pullover?
Ja, genau.
Das wird nicht verfeiert, sondern wenn man sich dazu entschließt, kein Geld zu geben, damit sie sich keinen Alkohol und so kaufen, möchtest du sie ja erziehen.
Irgendwo vielleicht auf den richtigen Weg bringen, so vielleicht. Ja, ist so ein kleiner Erziehungsaspekt auf jeden Fall, ja, schätze ich mal.
Auch das ist ein interessanter Punkt. 0331 70 97 110. Wenn man Obdachlosen Geld gibt, darf man dann aber auch da verlangen, keinen Alkohol und keine Drogen zu kaufen? Oder ist es nicht einfach so, nee, ich gebe denen was und was sie damit machen, das müssen sie selber wissen, sonst brauche ich es ja nicht verschenken, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Christoph, vielen Dank für deinen Anruf. Mach's
ja,
gut.
Klar.
Tschüss.
Super, ciao.
Hallo Paula.
Hallo.
Du bist 18 Jahre jung.
Genau.
Und bist gerade wo?
In der Kirche im Krankenhaus.
Wo bist du?
In Saarbrücken im Krankenhaus.
Im Krankenhaus. Kannst du irgendwo hingehen, wo es nicht so laut ist?
Das geht leider schlecht, aber es wird bestimmt gleich leiser.
Okay. Warum bist du denn im Krankenhaus?
Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe irgendwas im Magen.
Och, du Arme. Du warst, also bist jetzt 18 Jahre jung und warst mit 16 schon mal obdachlos.
Ja, also ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen und bin dann damals erstmal zu einem Freund gezogen. Und war jetzt die letzten anderthalb Jahre auch sehr viel in Berlin auf der Straße unterwegs.
Auch mal über Winter?
Ja, letzten Winter.
Letzten Winter, oh. Genau. So, und jetzt erzähl uns doch mal aus der Perspektive von demjenigen, der dann nachts aus der Straße schlafen muss bei der Kälte. Wie sieht es so aus?
Es ist so, wir waren zu zweit unterwegs und wir hatten einen dicken Schlafsack und so und viele Decken und dann ging das alles auch. Aber ich war auch sehr froh darum, dass viele Leute uns auch wirklich Essen und Kleider geschenkt haben. Und also auch Geld, was auch gut war, weil wir uns halt auch wirklich Essen gekauft haben davon. Es gibt halt wirklich Unterschiede. Manche trinken Alkohol, manche nicht, manche nehmen andere Drogen. Aber man muss es halt auch einfach mal so sehen. Wenn du jetzt auf der Straße sitzen würdest und hättest keine Option in dem Moment mehr, ob du nicht halt auch selbst anfangen würdest zu saufen.
Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich finde diese Erziehungsmaßnahme immer so komisch, dass die Leute von außen sagen, ja, die müssen ja da nicht saufen und so. Aber wenn man eben auf der Straße sitzt, ich weiß auch nicht, ob ich dann nicht saufen würde.
Also ich selber trinke gar keinen Alkohol und auf der Straße habe ich auch keinen getrunken, aber halt gekifft. Weil es war halt auch anders manchmal halt nicht zu ertragen, gerade an den kalten Tagen.
Und durch das Kiffen hast du dann die Kälte nicht so gespürt oder wie würdest du es erklären?
Es war einem einfach egal.
Es war einfach wurscht, ja.
Es war nicht so und also ich muss sagen, im Winter, wir haben halt auch, wir sind halt dann auch, als es ganz, ganz kalt wurde in Berlin, sind wir halt dann weiter im Süden, so Frankfurt die Richtung gewesen. Und ja, das war halt auch so ein Punkt von dem Geld, was wir uns halt erschnort haben, haben wir halt auch uns Fahrkarten gekauft. Aber es ist halt auch so, dass es halt auch gerade in Berlin, es ist auch verdammt gefährlich für junge Frauen, die auf der Straße sitzen. Also ich habe halt auch schon Liquid Ecstasy eingeflößt bekommen und alles da.
Weil, also in welchen, also hattest du denn viel Kontakt zu anderen Menschen in der Zeit oder warst du eher, mit wem bist du in der Zeit zusammen gewesen?
Mit meinem, also zuerst mit einer Freundin und die hat aber eine Wohnung, die ist dann auch wieder nach Die wohnt in Frankfurt und die ist dann auch, also am Main, und ist dann wieder auch hingefahren. Und dann habe ich meinen jetzt Freund auch kennengelernt. Mhm. Und wir sind dann zusammen rumgereist und dann sind wir, mittlerweile wohnen wir halt auch in Saarbrücken in der Wohnung. Aber es ist halt auch unglaublich schwer, von der Straße runterzukommen.
Genau, Paula, da würde ich gerne nachher noch hinkommen, dass es, also wie du von der Straße es geschafft hast, wegzukommen. Aber jetzt nochmal zu dem Winter und dann draußen leben. Wie kann man sich, also wo habt ihr geschlafen? Wie kann man sich so einen Tag vorstellen?
Also wir haben, als wir in Berlin waren, in Charlottenburg unter der S-Bahn-Brücke wirklich auch geschlafen, gelebt, gegessen, alles. Mhm. Wenn man halt wirklich, wenn es wirklich ganz Not am Mann war mit Essen oder so, kann man auch in die Bahnhofsmission gehen. Da kann man sich auch duschen, gerade am Ostbahnhof.
Wie oft hast du so in der Woche geduscht?
Um ehrlich zu sein, einmal oder manchmal auch gar nicht, weil es halt auch immer, man hat halt unglaublich viel Gepäck auch.
Und dann
man
diese klammen Sachen wieder anziehen und so, ne?
Man hat sein ganzes Leben und ein paar Taschen dabei im Endeffekt. Und dann ist es halt auch immer ein riesiger Aufwand, dahin zu fahren. Und wenn man halt auch keine Fahrkarte hat, man möchte halt auch nicht permanent schwarz fahren. Mhm. Also das und dann haben wir halt auch in Banken geschlafen nachts.
Und hattest du das Gefühl, dass die meisten Menschen euch gegenüber nett waren oder wissen die nicht, was sie machen sollen oder wie ist so das Verhalten?
Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich muss sagen, in Charlottenburg gibt es ja einfach wirklich sehr, sehr viele Leute, die fixen. Und da wir nicht dazugehört haben, waren die Leute dann doch eher interessiert auch an unserer Geschichte. Wie sind wir auf die Straße gekommen? Wie stellen wir uns das weiter vor? Was sollen wir in unserem Leben mal machen? Und da ich halt auch viel zeichne, habe ich halt auch Bilder verkauft da und so. Mhm. Und die Leute waren da dann doch sehr interessiert an unserer Geschichte. Natürlich gab es auch so Sprüche wie, ihr seht zu wohlgenährt für die Straße aus, ich gebe euch nichts. Und lauter so Sachen oder geht arbeiten und alles. Und das muss ich halt sagen, es ist halt nicht so einfach. Weil ohne Job keine Wohnung, ohne Wohnung kein Job. Mhm. Das ist die traurige Wahrheit.
Und weil du gerade sagst, für Frauen ist es besonders gefährlich, dann was ist da so vorgefallen?
Naja, ich habe halt auch an der Warschauer Straße geschnurrt und da bin ich auch einmal fast vergewaltigt worden. Da wollte mich einer wegziehen und so. Und ja, das ist halt, also es ist wirklich gefährlich und ich habe halt auch schon Liquid Ecstasy untergejubelt bekommen. Mhm. So, also in einem Joint halt. Und das war halt kein sehr schönes Erlebnis.
Nee, das glaube ich dir. Aber grundsätzlich würdest du sagen, dass man, also dass es in deinem Fall so war, als Obdachlose, dass es schön war, wenn Menschen dich mal angesprochen haben und dich gefragt haben, wie es dir geht? Oder Mensch, wie bist du hierher gekommen? Oder will man nicht mit Fremden sprechen?
Doch schon. Also ich sag mal so, es gibt halt immer einen Unterschied. Man merkt halt, ob die Leute es wirklich interessiert oder ob sie eigentlich nur darauf hinaus wollen, einem sagen zu wollen, dass das ja alles, was man da macht, alles gar nicht so schlimm ist und dass das alles ganz einfach geht, von der Straße runterzukommen und so. Und das ist es halt nicht.
Paula, und was glaubst du, war jetzt bei dir der Unterschied zu anderen Jugendlichen, die in der Pubertät sich auch mit ihren Eltern in der Wolle haben, dass das bei dir so gekommen ist, dass du auf der Straße leben musstest?
Also ich sage das mal so, ich habe halt auch eine psychische Erkrankung und es war halt damals dann, es ging halt nicht mehr zu Hause und dann bin ich halt abgehauen, da habe ich ja auch erstmal bei Freunden gewohnt und so. Und irgendwann habe ich mir halt auch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich im Leben machen will, in welche Richtung ich gehen will, gerade nach der Schule und so. Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, es reicht mir, ich ertrage es halt auch nicht mehr hier, wo, also an dem Punkt, wo ich war, in der Stadt, wo ich war, und bin halt dann schnurstracks im Zug eingestiegen, nach Berlin gefahren und habe geguckt, wie es weitergeht.
Und wie hast du es nach anderthalb Jahren geschafft, wieder von der Straße wegzukommen?
Also ich habe jetzt in Berlin das letzte halbe Jahr, seit ich halt 18 geworden bin, eine Wohnung gesucht mit meinem Freund und wir haben keine gefunden, weil er in der Schufa steht und ich noch so jung bin. Mhm. Und da haben die das halt nicht gern gesehen. Und dann habe ich halt auch Angstzustände bekommen. Ich kann nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so. Und dann habe ich halt, da haben wir halt gesagt, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich unter Berlin erstmal, also für die nächsten paar Jahre erstmal. und ziehen wieder nach Saarbrücken. Und hier hat meine Mutter jetzt für eine Wohnung gebürgt. Mhm. Und hat mal, also sie hat gesagt, sie bürgt dafür. Und wir haben mit Hilfe auch von den Linken unter anderem die Wohnung gefunden.
Deswegen, das ist ja eben auch nicht so leicht, dann, man weiß ja so schon, wenn man Einkommen hat, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu bekommen. Aber das stimmt, wenn man erstmal in dem Kreislauf drin ist. Paula, wir holen noch Ronny dazu. Hallo Ronny.
Ja.
Moin.
Du rufst an aus Havelberg und du sagst, jeder hat selber in der Hand, ob er obdachlos ist oder nicht. Jetzt hast du Paula zugehört, siehst du es genau immer noch so?
Naja, es ist ja so, wäre sie nicht weglaufen, wäre das ja so nicht gekommen, davon abgesehen. Aber es ist, nee, Moment, es ist alles tiefgründiger. Ich habe das jetzt bloß gerade mal so oberflächlich daher gesagt. Es ist ja so, wir leben in einem Sozialstaat und ich kenne Obdachlose, die sind freiwillig obdachlos, die haben ihr Haus, ihr Habe verkauft alles und finden das toll so.
Die in Havelberg dann obdachlos sind oder wen kennst du da?
Nee, in den Großstädten. Na, man hat sich mal getroffen auf Veranstaltungen wie zum Beispiel in Rostock zum Beispiel, auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel, da hast du dann welche gesehen, dann habe ich mich mal auch mit denen unterhalten. Da haben die ganz offen und ehrlich gesagt, ich habe alles verkauft, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Das ist mir alles zu viel geworden und Arbeit sein lassen und ja, jetzt lebt er von der Hand in den Mund. Und ganz korrekter Mann gewesen. Ich habe dann auch mit ihm dann nur essen gegangen auf dem Weihnachtsmarkt und alles. Also war ganz in Ordnung gewesen, ein guter Knabe. Und dann gibt es natürlich wieder Obdachlose, die das, ich weiß nicht, wie man überhaupt in die Obdachlosigkeit, also jetzt als erwachsener Mensch reinkommen kann. Bei den Jugendlichen weiß ich es mittlerweile. Das sind dann Jugendliche, die zu Hause wegrennen, weil die Probleme mit Eltern haben oder weiß der Teufel und sitzen dann auf der Straße. Aber selbst da gibt das Anlaufstellen, damit das nicht so ist. Betreutes Wohnen zum Beispiel für Jugendliche. Wie schon gesagt, wir leben in einem Sozialstaat. Du kannst zum Arbeitsamt gehen oder zur Sozialgeldstelle oder zum Jugendamt. Die helfen dir da sofort weiter.
Also siehst du, Paula, also war es ja im Endeffekt auch deine Schuld, dass du da so lange warst, ne?
Wenn ja und nein, ich muss dazu halt sagen, ich war auch auf Jugendämtern, so ist es nicht. Aber da ich halt über 16 war und unter 18, habe ich halt mein eigenes Aufenthaltsbestimmungsrecht schon gehabt. Und es hieß halt sehr oft dann von solchen Sozialstellen einfach, entweder ich war zu jung, um überhaupt in ein Obdachlosenheim zu können oder so. Oder was es halt auch oft war, sie können mir keinen Platz in irgendeinem Haus geben, weil die total überlaufen sind. Und irgendwann habe ich mir halt dann auch gesagt, irgendwann hat man halt auch keine Lust mehr, sich immer wieder jedem zu erzählen, warum man jetzt auf der Straße ist und immer wieder tausendmal gesagt zu bekommen, na, sie können ja wieder nach Hause gehen. Und wenn man überhaupt nicht mehr in der Stadt ist, wenn man 850 Kilometer davon entfernt ist, was man und es aus gutem Grund zurückgelassen hat halt.
Ja, es gibt ja nicht nur die Anlaufstellen in der einen Stadt. Man muss sich ja nicht unbedingt auf Berlin fixieren. Ich meine, Berlin ist ja nun auch nicht so schön. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also andere Ländereien, wo du hingehen kannst, sagen kannst, Frankfurt oder Cottbus oder so, das sind da, oder halt in kleineren Metiers. Wie schon gesagt, also es ist eigentlich nicht so, dass man heutzutage auf der Straße leben muss, wenn man es nicht möchte.
Also du sagst, alle, die obdachlos sind, ich glaube, so die Schätzungen sind 300.000 in Deutschland, 4.000 in Berlin gezählt, die könnten eigentlich auch anders leben. Man muss nicht den Winter auf der Straße verbringen.
Ja, aber es gibt dann wieder das will ich jetzt so nicht gesagt haben. Die Obdachlosen, die jetzt so lange auf der Straße leben, die kennen nichts anderes. Die gehen nicht zum Amt, weil die wissen, die müssen so viel Rennereien und das und jenes. Und dann vielleicht haben die Frust auf dem Vorher gemacht oder was und gehen mit einer Fahne hin. Dann sagt das Amt auch, naja, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Also wie schon gesagt, es ist immer, es kommt auf die Person drauf an, die das unbedingt möchte. Ja? Also wer das möchte, wieder ins normale Leben integriert zu werden, der kann sich auch an solche Stellen und Institutionen wenden.
Ronny, weißt du, was ich das Gefühl habe, dass du das ein bisschen zu leicht siehst, weil nicht jeder hat ja zum Beispiel in sich auch die Möglichkeiten, das alles zu machen. Ja, da kommen irgendwie, wie Paula sagt, psychische Krankheiten dazu. Da kann eine Depression dazu kommen. Da können so viele Faktoren dazu kommen, dass man das nicht kann, dass man das nicht schafft.
Dann muss man, ja, das ist
dann muss man, dann
der
muss
innere
man.
Der innere Schweinehund.
Nee, da meine ich nicht einen Schweinehund. Das ist wirklich zu leicht, Ronny. Wir holen mal noch René dazu. Hallo, René.
Ja, hallo.
Aus Steglitz. Du warst selber mal fast obdachlos und würdest, erzähl mal deine Geschichte.
Ja, ich wollte eben auch sagen, dass es der Ronny sich ein bisschen einfach macht, ja. Also zum einen hatte ich eben Privatinsolvenz und dann schon mal Probleme mit der Wohnungssuche, und zwar in ganz Deutschland. Also ich habe alles Mögliche versucht, sogar mit Unterstützung vom Insolvenzverwalter, der mir bescheinigt hat, dass ich alle Bedingungen erfüllt habe, ordnungsgemäß. Aber du findest in Deutschland keine Wohnung, wenn du mit Insolvenz ankreuzt. Egal, was die Vorgeschichte war. Also da fängt schon mal an. Dann war ich zudem depressiv, psychisch krank.
Mhm.
Und hatte deswegen natürlich auch Antriebsschwächen und so weiter.
Mhm.
Da kommt eben das Problem mit den ganzen Ämtern, die alle angeblich helfen. Man muss da aber so eine Art Gang nach Canossa machen. Man muss da zigmal hin, man muss Anträge stellen, Nachweise, ja, und diese ganzen Dinge. Und wenn man depressiv ist, fällt einem das unheimlich schwer. Und natürlich irgendwie, also einem wird nicht wirklich geholfen. Also weil eigentlich weiß ja der Gegenüber, okay, der ist depressiv, der hat eine Antriebsschwäche, dem muss ich jetzt irgendwie helfen, dass er vorankommt. Aber es läuft genau andersrum. Das ist auch mit dem einen, der vorher gesagt hat, er hilft Obdachlosen nur, wenn sie die Bedingungen erfüllen, die er gern hätte.
Mhm.
So funktioniert ja Helfen nicht. Also das ist ja eine Versklavung der untersten Gesellschaftsschicht. Wenn ich zu dem sage, du kannst Hilfe haben, aber du musst das Leistungsprinzip auch am untersten Ende erfüllen. Egal, ob du depressiv bist, ob du abhängig bist, ob du was weiß ich bist.
Das wollen ja alle von dir. Das will ja auch dein Arbeitgeber von dir.
Ja, deswegen, ja, Ronny, das wollen alle von dir.
Du kannst dich ja da nicht rauswinden. Ich meine, gut.
Leute, die können das einfach nicht, die aus psychischen Krankheiten oder Vorgeschichten und so weiter, die das einfach nicht können. Also meine feste Überzeugung ist, ja, mit Ausnahme von ganz wenigen, die jetzt sagen, okay, ich will keinen Besitz haben oder so, aber die allermeisten, die auf der Straße leben, die wollen das nicht. Und ich möchte auch wetten, dass ein Großteil von denen schon versucht hat, amtliche Hilfe zu holen. Also zum Beispiel, ich habe mich beworben bei 6 Stellen für betreutes Wohnen. Und ich wurde bei allen abgelehnt.
Und warum?
Die gesagt haben, du bist psychisch zu krank, du passt nicht in die Gruppe, schau mal, ob du nicht was Besseres findest.
Und alleine das alles zu schaffen, ne, da immer unter den Umständen, unter denen man schon ist, wenig Unterstützung von der Familie, da kommen ja ganz viele Faktoren dazu. Dann eben eine Depression noch, wo man schon als normaler Mensch, der alle, die jetzt zuhören, ja, normal in Anführungsstrichen, alle, die jetzt zuhören und zu einem Job gehen und Depressionen haben, die wissen, wie schwierig das Leben darunter ist, wie schwer man jeden Tag aufstehen kann. Und wenn da so viele Faktoren zusammenkommen, dann ist es eben auch wirklich nicht leicht, das alles zu machen. Das kann ich mir auch vorstellen. Da machen sich es die anderen wieder viel zu leicht.
Ja, aber in Deutschland ist man auch pflichtversichert. Das heißt, man kann auch eigentlich dann theoretisch dann auch zum Arzt, also sich da bei ärztlicher Unterstützung holen, oder nicht?
Naja, also hast du schon mal mit einer Depression dich beschäftigt?
Nein, ich habe sowas nicht und in meiner Familie ist es auch nicht.
Deswegen genau, kann ich dir aber mal sagen, dass man, selbst wenn man pflichtversichert ist und sich dann zum Arzt schleppt, dass du Glück hast, wenn du beim Richtigen sitzt. Und wenn du nicht selbst wenn du beim Richtigen sitzt, den gefunden hast, dann kannst du ein halbes Jahr warten, bis du irgendwann in eine Psychotherapie kommst. Dann kannst du Tabletten, klar, da musst du noch ein bisschen was zuzahlen zu Antidepressiva, aber es ist nicht so leicht. Also die Menschen, du tust jetzt ja gerade so, als wären die alle bekloppt.
Nee, habe ich ja gar nicht gesagt.
Ja doch, aber das ist das, was du ausstrahlst.
Naja, also für mich zumindest, also ich finde halt die Aussage, die unterschwellig jetzt bei den anderen Anrufer auch schon durchkam, so nach dem Motto, derjenige ist selber schuld. Also das ist halt einfach, ich finde, das ist halt so einfach. Für mich ist es so, ich sag mal, okay, ich weiß zwar nicht, ob ich das reinbringen darf, aber ich sag mal, es gibt Menschen, die haben im Leben Glück und es gibt Menschen, die haben im Leben Pech. Das ist einfach so. Jetzt, und ganz oft kommt es in der Gesellschaft so vor, dass die Menschen, die im Leben Glück hatten, sagen, Mensch, strengt euch mal an, ihr, die Pech hattet, ja, weil ich habe es ja auch geschafft. Ja? Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten rüberbringen soll oder so. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist oder so.
Paula, kannst du es nachvollziehen?
Also ich kann es insofern nachvollziehen, dass Leute halt niemand was geben wollen, der halt wirklich nichts dafür macht. Und das kann ich auch einerseits verstehen, andererseits muss man halt auch sagen, nicht jeder hat das Talent zu zeichnen oder nicht jeder kann Musik machen. Und das ist halt auch immer eine Frage, der so blöd es klingt, aber man, wenn man die Wahl hat, will ich jetzt Stifte und Blog zu holen, um Bilder zu verkaufen oder lieber was zu essen, dann holt man sich lieber was zu essen auf der Straße. Und das ist halt auch einfach oft problematisch für die Leute, dass sie sich halt nach einer Zeit irgendwann dann aufgeben. Und ich kann auch die Leute verstehen, die keine Lust mehr haben, zum Amt zu laufen, weil man einfach behandelt wird wie der letzte Mensch, gerade wenn man obdachlos ist. Und es ist auch unglaublich schwer, Geld zu bekommen vom Amt, wenn man obdachlos ist. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil man halt einfach zu 500 Institutionen geschickt wird und hin und her und rennen muss und keiner weiß wirklich, wo man hin soll. Hm.
Wir halten fest, René sagt, manche haben Glück im Leben und manche nicht. Die Frage gebe ich raus, 0331 70 97 110. Ist das so? Haben manche einfach mehr Glück und manche nicht so? Und natürlich die Ausgangsfrage, gebt ihr Obdachlosen was? Ich danke euch dreien sehr für euren Anruf. Bis bald einmal, ja? Macht's gut, René, Paula und Ronny. Tschüss.
Fritz. Die Sprechstunde.
Herzlich willkommen in der nächsten halben Stunde Hi Nun. Es gibt eine Ausstellung am Hauptbahnhof, die Unsichtbaren heißt die. Und da ist, wenn ihr rauskommt, sind riesige Porträts von Obdachlosen, die dort hängen, um zu zeigen, wir sind auch noch da, ne? Uns gibt's gerade im Winter. Die ursprüngliche Diskussion war ja, gebt ihr ihnen Geld? Wir sind aber ganz schnell zu einer anderen gekommen, weil zum Beispiel Paula angerufen hat, die selbst 2 Jahre obdachlos war, von 16 bis 18. Und die Diskussion lief dahin, sind nicht alle für sich selbst verantwortlich und muss in Deutschland wirklich jemand auf der Straße leben? Paula sagt, nee, so leicht ist es nicht. Ronny sagt, doch. Also man kann das schon, man hat in Deutschland im Sozialstaat die Möglichkeiten. Micha.
Hi.
Du warst 12 Jahre obdachlos.
Ja, offiziell schon, sag ich mal. Ich habe zwar immer irgendwo gewohnt, sag ich mal, aber offiziell war ich eigentlich obdachlos 12 Jahre lang. Ich komme aus der Punkszene und hatte halt mich mit 15 entschieden, so zu Hause keinen Bock mehr zu haben und naja, und dann war ich offiziell ohne festen Wohnsitz gewesen. Aber ich finde, man muss erstmal sagen, was ich hier von manchen Leuten höre, von wegen, ja, sicherlich ist jeder selber schuld für das, was er tut. Gar keine Frage. Ja, aber es ist im Leben immer so, aber ich sage jetzt nur die, ja, kann er wirklich persönlich was dafür? Kann er das selber ändern? Ja, oder eben nicht? Ja, sicherlich ist jeder irgendwie seines Glückes Schmied auf eine Art. Aber es gibt halt so viele Leute einfach, die Frau, Firma, alles hatten, dann Firma pleite, die Frau sich verabschiedet, weil der Mann nichts mehr hat, ja, zu trinken angefangen und alles verloren. Also ich kenne solche Leute zu Genüge kennengelernt. Sicherlich war es ihre Schuld, wie sie damit umgegangen sind, ja, keine Frage. Aber kann man den Leuten das irgendwie verdenken? Ja, jeder geht damit anders um, das ist schwierig. Ja.
Wie waren die denn deine 12 Jahre zurückblickend?
Einerseits ganz lustig gewesen, weil ich dachte, ich komme aus der Punkszene und ich hatte mich da selber für entschieden, so leben zu wollen. Ja. Mhm. So, aber nicht nur rosig. Nicht nur rosig, muss man dazu sagen. Also war auch der Alkohol eine große Rolle gespielt natürlich.
Ja.
War so mein größtes Problem, was ich nachher hatte.
Mhm.
Aber ich habe dann irgendwann beim Schnorren meine Frau kennengelernt.
Ach echt? Und, wie viel hat sie dir gegeben?
Ja, immer meine Mark, ne? Oder mal was zu essen. Und ja, dann haben wir uns mal getroffen durch einen Kumpel, der hat Gitarre gespielt, der auch mal mitgeschnorrt hatte. Und der jüngste Sohn von meiner Frau hat damals Gitarrenunterricht gehabt, war 6 Jahre alt. Und da hat sie uns mal gefragt, ob nicht mein Kumpel irgendwie ja Gitarrennachhilfe geben könnte. So. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, irgendwann bin ich mit zusammengekommen und seitdem bin ich von der Straße weg und bin jetzt Familienvater, gehe arbeiten und habe ein geregeltes Leben.
Manchmal hilft eben auch jemand, wenn noch jemand dazukommt und ein bisschen Halt gibt. Ne?
Ja, da gab es sogar unsere Geschichte, also unsere Lebensgeschichte, die ist sogar in diesem Bi-Berlin-Buch, vor ein paar Jahren wurde mal dieses Bi-Berlin aufgerufen und da hat meine Frau unsere Lebensgeschichte hingeschickt und da ist dann auch die Geschichte in dem Buch drin. In den 100 besten Geschichten, das ist unsere Familiengeschichte drin.
Micha, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Alles Gute.
Bitte.
Tschüss.
Tschüss.
Für alle, die mitquatschen, diskutieren, reden wollen, 0331 für Potsdam 70 97 110 ist die Telefonnummer. Und René aus Treuenbrietzen, 28 Jahre jung. Was fällt dir zum Thema ein?
Ja, hallo erstmal.
Hallo.
Und zwar, ich habe eine Geschichte, ich habe damals eine Freundin gehabt, wie das so war, und haben uns dann aus den Augen verloren. Und irgendwann habe ich sie zufälligerweise in Berlin wieder getroffen, als Obdachlose in der Kurfürstenstraße, diese, hinterm Kudamm die Ecke.
Au. Oh.
Ja.
Und das heißt, sie ist auch anschaffen gegangen?
Sie ist, ja, anschaffen. Das Einzige, was sie nicht genommen hat, war Drogen, aber sehr stark mit Alkohol. Und zumindest haben wir uns denn, also ich habe es jetzt nicht genommen, nicht gebucht sozusagen, ja, wir haben uns denn eben öfter getroffen und sie wollte eigentlich auch dort raus aus diesem Sumpf. Und das ist unheimlich schwer.
Was hat sie dir gesagt, warum das so schwer war?
Ja, wir waren dann bei den Ämtern, dann fehlten sämtliche Papiere, die Wohnanschriften, kein Konto. Irgendwann, die war dann praktisch so am Boden, sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Ja, also diese ganzen normalen Gänge oder so, das ist eigentlich unvorstellbar. Wenn man das so nicht miterlebt, ist das eigentlich wirklich richtig schwer.
Mhm. Das heißt, glaubst du alleine, also hat ist sie denn da aus der Szene raus?
Ja. Sie hat jetzt, das war eine langwierige Sache, sie hat denn in Brandenburg bei den, bei der Entziehung in Brandenburg in der Klinik gestartet und alles und hat jetzt auch nochmal eine Lehre angefangen als Friseurin. Und
wie alt ist sie?
27. Ist aber wirklich. Ja, wie gesagt, ich war ja öfter mit ihr auf Ämtern. Das ist alles nicht so einfach.
René, ich würde gerne noch Christine dazu holen. Hallo Christine.
Hallo.
24 Jahre jung aus Spandau. Du hast jetzt die Sendung verfolgt und wie ist deine Meinung?
Ja, also ich habe die jetzt seit der letzten halben Stunde verfolgt, weil ich halt vorher das Radio leider auch hatte.
Einen anderen Sender und gehört.
Nee, ich war Arbeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein schwieriges Thema. Also es wird immer Leute geben, die sagen, oh mein Gott, und reißt euch mal zusammen. Und genauso wird es andere Leute geben, die genau das Gegenteil halt behaupten. Durch meinen Beruf bin ich oft im Obdachlosenheim tätig und mache halt Arztbegleitung oder gehe für die einkaufen oder halt duschen oder sowas alles. Und ich glaube, das ist erstmal so ein richtig blödes Beispiel, weil das sind halt Menschen, die können nicht mal Danke oder Bitte sagen und die sagen ja und mache mal und putz mal hier oder so. Da muss ich wieder sagen, Leute, seid mal froh, dass ihr ein Dach über den Kopf habt und dass ihr hier so leben könnt und dass einiges für euch geschaffen wird. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Bewohner, der meinte, er war 10 Jahre arbeitslos, er wollte in seinem Beruf arbeiten, wo ich sage, ich bin auch nicht in meinem richtigen, erlernten Beruf und gehe trotzdem arbeiten für sehr viele Stunden und wenig Geld. Und zum Thema Obdachlos, gerade im Winter ist es schon schwer, die zu sehen. Und auf der anderen Seite sage ich, ich reiß mir auch Tag für Tag einen Arsch auf, dass ich meine Wohnung halten kann und arbeiten gehe. Und klar, mich zieht das Wetter auch mit runter. Und Depressionen zum Beispiel hatten wir ja vorhin das Thema. Ist auch schwierig, obwohl ich sagen muss, wenn man ein bisschen Selbstbewusstsein hat und sich immer wieder sagt, oh, von nichts kommt nichts, ist es schwierig. Ich meine, der Abrutsch, der geht schnell zur Obdachlosigkeit, ist klar. Das habe ich auch schon miterlebt durch Gespräche von Bewohnern. Aber ich glaube, so weit muss es erst gar nicht kommen, weil, wie gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich habe auch schon sehr viel durchgemacht, unter anderem seltene Erkrankung, wo kein Arsch auf Deutsch gesagt wusste, was es ist und wie es weitergeht. Und trotzdem habe ich immer gesagt, komm, Arschbacken zusammen, weiter. Ist halt schwer, aber dem wird es heutzutage schon leicht gemacht, ne?
René, was sagst du?
Ja, ich finde, mit dieser Meinung, ich finde es immer ganz einfach gesagt. Also mit diesem, ja, und jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder muss kämpfen und ja, ist ja auch alles richtig, aber wenn man immer so weit unten ist, und man irgendwann sieht man ja keine Chance mehr. Bei Männern bekannt ja so, die sieht ja gar nicht mehr nach oben, wenn man immer abgerutscht ist. Die haben einfach gar nichts mehr.
Ja,
sag mal, da geht's jetzt nicht los mit materiellen Sachen und Essen und Trinken. Das bekommen sie immer irgendwie auf der Straße zusammengeschnurrt. Aber alles, da werden dann die Bankkonten, werden dann die Kündigung nicht und. Da rauszukommen aus diesem Sumpf, das ist wirklich unheimlich schwer. Natürlich gibt es sicherlich solche und solche. Also Da gibt es sicherlich welche, die auf der Straße leben wollen. Ja gut, dann sollen sie machen. Jeder ist ja für sein Leben verantwortlich und kann es ja auch machen, wie er will. Aber wer da so reinrutscht, ist schon... Also ich sehe da mit dem das immer sehr leicht gesagt.
Ja, klar, es ist leicht gesagt. Aber auf der anderen Seite, ich möchte doch niemanden über einen Kamm scheren oder so. Aber warum rutscht man erstmal so tief ab, wenn ich merke, scheiße, irgendwie läuft hier was total schief und es geht immer weiter runter, dann muss ich doch mal irgendwas machen und nicht sagen, ja, morgen wird es bestimmt besser.
Ja, das sagt so der gesunde Mensch wie wir, sage ich mal.
Ja.
Der denkt so, der sagt so, aber wer denn so einen psychischen Knacks weg hat, das ist schon, also ich denke, das ist schon sehr schwer. Und ich denke auch, damit da jeder sehr, sehr schnell hinkommen kann.
Ja, richtig. Also ich selber, ich hatte mal psychosomatische Störungen, 5 Jahre lang. Und jeder
Was bedeutet hat, das?
Ach, das sind so eine Panikattacken.
Okay.
Und das war zum Beispiel, wenn man in der Halle steht an einer langen Schlange, dann hat man das Gefühl, man macht gleich einen Abgang und da hat jeder Arzt mir gesagt, hier Tabletten und die wollten mich alle vollstopfen und ich habe das selber vom Bekanntenkreis, ich habe das Glück, dass das jemand auch hatte und mir da halt Tipps geben konnte und da habe ich mich dann halt der Situation gestellt und ich bin jetzt komplett beschwerdefrei, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne irgendwelche Antidepressiva oder sowas, was ja heutzutage echt schnell gegeben wird. Und dann ist das Problem, dass die Leute davon gar nicht mehr wegkommen. Und dann ist es natürlich schwer, da auch wieder rauszukommen, das ist richtig. Aber ich glaube heutzutage, gut, es ist schwer da ranzukommen, aber es gibt Familienhilfen, es gibt Einzelfallhilfen, also... Irgendwo muss es ja einen Weg geben. Ansonsten hat ja niemand mehr eine Chance, von der Straße wegzukommen.
René, was würdest du denn bei deiner Bekannten, die du da von der Straße ja weggeholt hast, was würdest du sagen, wie ist es bei ihr dazu gekommen, dass sie dann auch wirklich sich prostituiert hat?
Also, warum das dazu gekommen, also warum sie sich prostituiert hat, das ist sicherlich aus Not der Lage.
Ja.
Durch die finanzielle Sache.
Aber wie ist sie überhaupt erstmal auf die Straße gekommen?
Ursprünglich ging es mal los, sie hatte Probleme mit ihrem Freund und hat sich dann trennen lassen. Und dann kamen wohl Familienprobleme inzwischen, also es kamen starke Familienprobleme hinzu. Und ja, irgendwann ist sie abgehauen von zu Hause, mit einem Freundeskreis. Und der hat sich dann irgendwann auch mal wieder aufgelöst und ein Teil ist wieder zurück und sie ist auf der Straße geblieben. Ja, und dann war es das halt so. Und war 4 Jahre auf der Straße. Und das Schlimme dazu kam, damit eben dann der Alkohol dazu kam. Da ging es dann eben richtig bergab. Und sie meinte auch, damit mit diesen Ärzten, mit diesen Hilfen, die man so in Anspruch nehmen kann, damit man sich als Mensch, auch wenn man mal wieder klar denkt, sich auch sehr geniert hat, meinte sie, aufgrund der Hygiene und etc.
Mhm. Auf Facebook, naja, auf unserer... Na, sag Christine.
Lieber geniere ich mich, weil ich eine Hilfe beanspruche, als dass ich mich geniere, weil ich auf der Straße lebe. Weil so merke ich, die kann mir helfen, dass ich da wieder rauskomme, weil... Sowas mache ich eigentlich hauptberuflich auch. Und
Aber wie gesagt, die Ämtergänger sind so schwierig, um da die Hilfe, wer dort nicht hartnäckig ist, wenn ich sie bei mir nicht aufgenommen hätte und sie keine Wohnadresse. Also ich würde zu 99% behaupten, hat sie denn alleine nie geschafft und wäre sie noch auf der Straße.
Auf Facebook bei uns könnt ihr auf alle Fälle auch diskutieren, da geht's heiß ab. Da schreibt zum Beispiel jemand, es muss niemand auf der Straße leben, man muss seinen Arsch bewegen, von nichts kommt nichts. Die Antwort darauf lautet, wartet's ab, wie auch immer, so Typen wie ihr seid einfach ekelhafte Menschen, so wen möchte ich weder in der Familie noch als Freund haben.
Kann ich noch ganz kurz zum Abschluss was sagen? Da sind wir irgendwo beim Thema deutscher Staat. Zum Thema auch Hilfen und Obdachlosigkeit und alles. Dafür nehmen wir genug Flüchtlinge auf, die alles bekommen. Also das ist jetzt, ist einfach so.
Christine.
Tut mir leid. Aber
Mensch, Christine, da sind wir heute beim Phrasendreschen aber richtig angekommen. Macht gut, ihr beiden, ja? Tschüss.
Ja, tschüss.
Hallo, Steffi.
Ja, hallo. Ja, mein Name ist Steffi, ich bin 30 und komme aus Berlin-Charlottenburg.
Hallo, Steffi.
Und, hi. und war auch 2009 ein Jahr obdachlos. Und das war ein langer Weg dahin. Das fing schon an, ja, ich glaube, wie auch das eine Mädchen vorhin erzählt hat, die 2 Jahre...
Steffi? Ach, schade, Steffi. Versuch uns mal nochmal anzurufen. Ich weiß, du warst sehr aufgeregt, vielleicht auf die falschen Knöpfe gekommen. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Steffi, versuchen wir nochmal anzurufen. In der Zeit lese ich euch noch gerne Kommentare auf dem Facebook-Profil vor. Da schreibt Fräulein Thea, also ich arbeite nun schon seit fast 3 Jahren in der Obdachlosenhilfe, habe letztes Jahr mit ein paar Leuten selbst einen Verein gegründet, die Berliner Obdachlosenhilfe. Ich finde es sehr schlimm zu sehen, wie jährlich die Zahl der Wohnungslosen steigt. Ich bin der Meinung, dass wir Menschen alle zusammenhalten sollten, denn jeder braucht mal Hilfe. Wir sollten uns da alle mehr gegenseitig unterstützen. Also ihr Lieben, es ist einfach mal zu helfen. Ihr habt einen Schal zu viel, dann bringt ihn das nächste Mal einfach vorbei. Liebe Steffi, da bist du wieder.
Ja, hi, da bin ich nochmal.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du warst mit Mitte 20 ein Jahr obdachlos, ne?
Richtig, genau. Und ja, ich wollte einfach sagen, dass bei jedem Einzelnen, der auf der Straße landet, da steht wirklich eine Geschichte dahinter. Und ein Mensch, der gute Startchancen irgendwie hat in seinem Leben, ja, der in einer intakten Familie aufwächst oder vielleicht auch nicht so intakt, aber das noch alles irgendwie geregelt bekommt. Das ist einfach was ganz anderes, weil es ging ja auch ein bisschen so um, wie kommt es dazu? Mhm. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man ins Leben auch startet und wo man aufwächst und wo man hineingeboren wird und so weiter und so fort. Und dann später kommt es natürlich auch auf die Selbstverantwortung an. Aber wie gesagt, ja.
Was war bei dir, wenn du so zurückguckst, Steffi?
Ja, bei mir war das so, ich hatte eben auch, mein Elternhaus war schrecklich, das war die Hölle. Ich bin dann mit 15 von zu Hause raus und habe dann erstmal alles super geregelt. Habe eine Ausbildung gemacht, Schule nachgemacht, Abitur gemacht und so weiter.
Richtig gut funktioniert hast du in der Zeit dann, ne?
Ja, ich habe gut funktioniert, genau, es lief. Und ja, irgendwie hatte ich dann einen Zusammenbruch mit 20. Ich bin dann, kam in eine Depression und eine Depression heißt ja auch wirklich, das Endstadium von der Depression ist der Selbstmord. Also wie die anderen vorhin auch schon gesagt haben, Das nimmt dich so mit, da kannst du nicht mehr viel. Ja. In der Zeit habe ich meine Miete nicht mehr bezahlt, ja. Mein Freund hat sich dann noch von mir getrennt, der konnte damit nicht umgehen. Mit dem war ich auch schon ein paar Jahre zusammen. Das war immer sehr mein Halt, auch mein Familienersatz und so weiter. Und ja, da hat es mir einfach den Boden weggezogen. Mhm. Und ja, wie gesagt, jeder hat seine Geschichte. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen.
Musst du auch gar nicht.
Und ja, genau, auf jeden Fall Miete nicht mehr bezahlen, Mietschulden und ja, Job verloren, alles verloren, von heute auf morgen kann man sagen, war alles weg und dann, ja.
Wie sieht denn so eine erste Woche auf der Straße aus? Da weiß man doch gar nicht, wo man hin soll.
Ja, ich habe mich dann natürlich erstmal informiert, ne, Notunterkünfte und so weiter. Hm. Und ja, habe dann auch ziemlich schnell einen Schlafplatz bekommen. Jetzt ist das als Frau natürlich noch mal was anderes als für einen Mann. Ich war da ziemlich die einzige Frau, eine junge Frau. Ich bin jetzt auch nicht die hässlichste. Und das ist dann schon schwierig.
Also ich Weil es zu Übergriffen kam?
Ja, teilweise auch, ja. Also innerhalb von dem einem Jahr öfter, immer wieder. Also es ist nie wirklich was Schlimmeres passiert, aber ja, man muss sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Mhm. Das ist so.
Und dann hast du den Winter auch in der Notunterkunft schlafen können oder ab und zu mal? Oder wie?
Nee, ab und zu mal. Letztendlich habe ich da ab und zu mal geschlafen. Ich habe auch oft draußen geschlafen.
Hattest
und so
du einen Schlafsack und oder so?
Ich hatte einen Schlafsack, ja, den habe ich damals geschenkt bekommen. Ich hatte ja auch nur noch 2 Taschen dabei und das war's. Man lebt ja so aus der Tasche. Hygiene ist auf jeden Fall ein Problem. Ich meine, du kannst morgens irgendwo, auf dem Bahnhof auf die öffentliche Toilette gehen, da schnell Zähne putzen und deine Haare ein bisschen machen und ja, genau. Mhm. Oder du gehst eben mal irgendwie, wie die anderen auch schon gesagt hatten, dann mal in eine öffentliche Institution, wo du dann eben duschen kannst oder so und ja, genau. Ja, auf jeden Fall wollte ich ganz voll appellieren an alle, auch die skeptisch sind den Menschen gegenüber. Das bin ich auch manchmal. ich bin ja jetzt auch wieder hier, ich habe es geschafft, es war wirklich nicht einfach, wenn du einmal da bist, und ich kann viele Leute verstehen, die sich da aufgeben, die das nicht schaffen. Und ja, ich gehöre Gott sei Dank zu den Leuten, die das geschafft haben. Bei mir ist wieder alles schick. Und ich wollte einfach appellieren, dass man das nicht so schnell abtut, dass man die Menschen nicht so schnell verurteilt, das nicht so schnell abtut und man wirklich guckt, hey, viele wollen ja auch helfen, die sind ja auch offen dafür und wollen da was tun.
Und was würdest du sagen für alle, die jetzt hören und sagen, ja Mensch, ich gehe jetzt nachher wieder von der Arbeit nach Hause und da sehe ich wieder die Obdachlosen irgendwie, ein paar kennt man ja dann auch schon. Was ist das, was man am meisten außenstehend helfen kann?
Ich glaube,
mit Respekt erstmal, ne?
Richtig, ja, auf Augenhöhe, weil du wirst ja nicht mehr als Mensch, als solches wahrgenommen, wenn du obdachlos bist. Eigentlich bist du der letzte Dreck. Eigentlich bist du irgendwie irgendwas, was nicht zu dieser Gesellschaft dazugehört und trotzdem bist du mittendrin. Also es ist schwierig. Ich würde auf jeden Fall den Menschen sagen, fasst euch ans Herz, ein bisschen Mut, sprecht die Leute an vielleicht. Das würde ich machen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer ganz gut. Wenn man selber einen guten Tag hat, dann kann man ruhig mal fragen, hey, wie geht's denn dir? Kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Oder
Steffi, kannst du dich an ein Gespräch erinnern, als dir jemand geholfen hat, indem er mit dir gesprochen hat? Also dass du gesagt hast, Mensch, jetzt bin ich irgendwie wieder als Mensch da?
Also so privat nicht. Nee, das ist mir leider nicht passiert. Da ist mir eher viel Negatives begegnet, muss ich sagen, leider.
Okay.
Aber von öffentlichen Institutionen, da kam natürlich auch was Positives. Und die Sozialarbeiter, ne, die waren dann natürlich nett auf Augenhöhe.
Die wollen wir heute erstmal alle grüßen. Ja. Also alle Menschen, die sich da ehrenamtlich oder hauptberuflich um Menschen kümmern, die ein bisschen, ja, wie die Ausstellung im Hauptbahnhof sagt, die Unsichtbaren unserer Gesellschaft sind. Ihr werdet heute mal gegrüßt, ja. Vielen Dank für alles, was ihr macht. Und Steffi sagt, es ist natürlich auch außenstehend eine schwierige Position, ne? Na klar, hört und sagt man auch, man kann ja auch nicht jedem was geben und man hat ja selber nur. Aber manchmal geht es vielleicht auch gar nicht nur ums Geben, sondern um den Respekt, so wie ich euch heute alle verstanden habe. Alle erstmal vielen Dank, dass so viele angerufen haben, die wirklich davon erzählt haben, wie es ist, auf der Straße zu sitzen. Auch du, Steffi, das hat ja sicherlich Mut gekostet, hier anzurufen. Sicher. Also respektvoll umgehen, wenn man einen guten Tag hat, vielleicht sich mal trauen zu fragen, wie geht's dir denn? Und im besten Fall, ja, wie ist es mit Essen geben? Kann auch nicht verkehrt sein.
Essen geben ist immer gut, Essen ist wichtig, viele achten da nicht drauf, viele haben eben auch Alkohol- und Drogenprobleme, die hatten sie entweder schon vorher oder kommen da dazu, wenn das passiert, das ist nicht bei allen so, bei vielen ist das aber so, die achten dann auch nicht mehr darauf, regelmäßig zu essen und so weiter. Das ist gut, wenn man so Menschen dann mal irgendwie eine Schrippe in die Hand drückt oder, ja, weiß ich nicht, freut sich ganz sicher.
Steffi, ganz kurz, wie würdest du sagen, hast du es da rausgeschafft?
Also das kann man so nicht pauschal sagen. Also bei mir persönlich, ich habe gekämpft und habe irgendwann wieder diesen Lebensmut gefunden und Kraft gefunden. Und
es war aber kein Mensch, der dir rausgeholfen hat. Ne? Wir hatten ja heute zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, der hat nach 12 Jahren auf der Straße seine Frau kennengelernt und dann zusammen irgendwie wieder einen Halt zu haben. Du hast es alleine.
Nein, ich habe das alleine dann gemacht. Naja, wobei, ich muss sagen, ich hatte schon eine Freundin, eine langjährige Freundin, die auch meine Freundin blieb, die ich seit 15 Jahren kenne. Und die hatte damals aber dann auch zu mir gesagt, also 3 Nächte kannst du hier schlafen und dann guckst du bitte, wie du weiterkommst. Aber irgendwie, die war trotzdem immer irgendwie da und positiv und ja gut, aber letztendlich ist ja jeder auf sich alleine gestellt. Es ist, du musst kämpfen, Eigeninitiative, das nützt alles nichts. Und ja, genau.
Gut, Steffi. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute für dich.
Ich danke euch.
Ja, ruf mal öfter jetzt an. Es gibt ja noch diverse andere Themen, die wir besprechen können. Mach's gut.
Ja, das hat mich heute sehr bewegt und mitgenommen. Und da musste ich einfach anrufen jetzt. Ne? Okay, also
das
dann.
Ist schön.
Dankeschön, tschüss.
Mach's gut, Steffi. Mich wiederum hat heute wirklich sehr bewegt, dass so viele von euch angerufen haben, die schon obdachlos waren und mal erzählt haben, wie ist eigentlich die Sicht. Vielen Dank dafür. Ich verabschiede mich mit der Antilopengang und appelliere an Toleranz und Respekt.
Fritz. Und das hört man.